So Leute, wir machen heute weiter mit unserem Thema Gott versorgt. Jetzt der Teil 2 des Ganzen. Mache aber trotzdem noch eine kurze Wiederholung, weil der doch schon einige Wochen jetzt her ist. Und grundsätzlich wissen, dass Gott unser Versorger ist. Wir müssen aber auch lernen und erkennen, in welcher Art und Weise das Gott es macht und die ganzen Verheißungen dazu aus der Schrift kennen. Und wissen, dass in Jesus ein Ja und ein Amen ist für all die Verheißungen, dann macht es Sinn, wenn wir Verheißungen finden. Wenn wir suchen, werden wir sie finden. Und wir werden uns freuen, heißt es über sein Wort, wie einer, der große Beute gemacht hat, steht im Psalm. Also suche die Verheißungen für Gottes Versorgung und finde sie und glaube sie und verlass dich drauf, bekenne diese Verheißungen und Gott wird sein Wort bestätigen. In dem, dass er versorgt, in dem, dass er übernatürlich Tor und Tür auftut für den Segen, der dir zusteht. Aber du musst auch wissen, dass du selber auch der bist, der das Maß ein Stück weit festlegt. Das hat auch Jesus gesagt in Lukas 6, 38. Gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maße, mit welchem ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Also das sehen wir, das Maß legen wir fest. Und man darf aber jetzt nicht sagen, es geht nur ums Geld hier. Es gibt viele Arten von Geben, aber es kommt immer das Maß drauf, ob man kärglich sät, heißt es mal, oder ob man reichlich sät. Und dann wird das Maß eben dementsprechend mehr gedrückt und gerüttelt und überlaufend sein. Und es wird in deinen Schoß gegeben. Das ist das, was Jesus zu dem Thema schwarz auf weiß gesagt hat. Dann muss ich dazu sagen, wir, Gottes Gut e.V., wir lehren nicht den Zehnten, wie es in den meisten Gemeinden gemacht wird. Und wir setzen da die Leute nicht unter Druck. Wir haben uns auf das verlassen, was das Neue Testament sagt. Und das ist vorwiegend das, was der Paulus sagt. Einmal sagt er, dass man nicht aus Zwang oder Verdruss geben soll, 2. Korinther 9, 7, sondern mit einem fröhlichen Herzen. Gott liebt dieses fröhliche Geben, eine fröhliche Art des Gebens, diesen Druck. Ich habe das bei vielen Leuten schon erlebt. Ich kann da richtig unter einen Zwang geraten mit dem ewigen Zehnten geben. Und wenn jemand auch nicht die Freiheit hat, was zu geben, dann soll er es einfach bleiben lassen, bis er die Freimütigkeit hat. Wir setzen keinen unter Druck. Und die Rechtfertigung, die Erlösung kann man sich sowieso nicht erkaufen. Und außerdem sagt der Paulus in 1. Korinther 16, 2, dass die Leute so zurücklegen sollen, wie er gedeihen hat. Und so soll man geben. Also wenn einer momentan nicht gedeihen hat und einfach die Möglichkeit nicht hat, dann braucht er auch nicht geben und sich da einen Druck machen, den Zehnten abdrücken und dann kriegt er vom Finanzamt oder von der Bank einen Druck gemacht, weil das Geld nicht reicht. Also das wäre ja Blödsinn. Also je nachdem, wie du gedeihen hast und wie du das im Herzen dir vorgenommen hast, wie du das auch fröhlich tun kannst und wie du meinst, dass du auch diese durch deine Saat auch die Ernte damit bestimmst. Es ist die neutestamentliche Richtlinie für das Geben. Und da geht es nicht darum, dass die einen abdrücken müssen, damit die anderen reich werden, sondern es geht darum, dass eine Gleichheit da ist. Dass er jeder einfach dementsprechend gesegnet ist und das hat, was er braucht und jeder für seine Mühen den Lohn auch bekommt. Dann haben wir gesagt, dass Jesus seine Leute vor der Habsucht warnt, vor Habsucht, Gier, Geiz und all diesen sündigen, fleischlichen Regungen. Da soll man sich hüten davor. Weil unser Leben nicht aus dem Überfluss, aus dem Materiellen besteht. Und er hat auch ein Gleichnis gebracht. Du sammelst viel ein und baust dir Scheunen für dein ganzes Zeug und dann stirbst du am nächsten Tag, dann hast du nichts davon, so ungefähr. Lukas 12, ab Vers 15. Dann wäre das ein Blödsinn. Und für jede Mühe und für jede Gabe ist auch von der Bibel her durch Verheißungen ein Lohn versprochen oder die Frucht versprochen. Wie der Paulus einmal sagt, da zitiert er das Alte Testament, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert, das hat er gesagt. Und er hat auch gesagt, das wäre komisch, wenn jemand Kriegsdienste auf eigenen Sold macht oder wenn jemand einen Weinberg pflanzt, aber nicht von der Frucht was abbekommt. Das ist unnatürlich, es ist nicht normal. Normal ist, sagte Paulus, dass ein Pflüger auf Hoffnung pflügt, etwas zu ernten. Oder der Dreschende hat die Hoffnung, am Ertrag teilzuhaben. Das ist 1. Korinther Kapitel 9, 7 bis 11. Und 2. Timotheus 2, 6. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Also wenn du dich mühst, dann soll auch für dich da was rausspringen. Das ist das Normalste auf der Welt und das ist ganz legitim. Egal was es ist, es soll halt eine anständige und eine ehrliche Arbeit sein oder am Evangelium ein Dienst, am Reich Gottes ein Dienst. Das gehört da genauso mit rein. Und Gott, heißt es in Galater 6, 7, der lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wenn du Gutes sähst, wenn du gut sähst und auch dementsprechend sähst, wie du dir das vorgenommen hast, wirst du es auch ernten. Da lässt sich Gott nicht lumpen, so könnte man das auf Bayerisch sagen. Natürlich umgekehrt, wenn jemand nichts gibt und nichts tut und faul ist, dann erntet er halt auch das Schlechte oder das Nichts. Dann ist es natürlich auch so, dass sich hier Gott nicht spotten lässt und lumpen lässt. Er ist halt einfach doch auch ein gerechter Gott. Und da soll man nicht müde werden im Gutes tun. Und zur bestimmten Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten, sagt uns der Paulus im Galater 6, 9. Also Gott steht dazu, zu seinem Wort. Er lässt sich hier nicht verspotten, er lässt sich nicht lumpen. Und wenn du weißt, du hast gut gesät, du hast gut gegeben, du hast gut gedient, und dann kommt die Zeit, wo du sagst, oh, jetzt bräuchte ich aber auch einmal, dann kannst du das auch im Gebet vorbringen und sagen, Herr, so und so hast du gesagt, so und so hat der Paulus geschrieben, das und das habe ich gedient und habe ich gegeben und jetzt ist notwendig, dass ich auch eine Ernte einfahre und auch hier wird sich Gott nicht lumpen lassen und lässt sich nicht verspotten, er wird zu seinem Wort stehen, es ist im Himmel alles aufgeschrieben und dann kannst du auch aus dieser Fülle, die zu dir wie gebracht sind, auch kommen und abheben. Gott wird die Seinen nicht aufgeben und nicht verlassen, sagt Hebräer 13, 5. Und es ist gut, wenn wir wissen, wir sind die Seinen, wir sind die Kinder Gottes, wir sind die Wiedergeborenen, wir sind die Christen, da sind wir auch die Seinen. Und er wird uns nicht aufgeben und er wird uns nicht verlassen. Darauf können wir uns verlassen. Okay, was sagt Jesus noch? Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, weil da kann weder Motte noch Rost irgendwas zerstören und auch Diebe können es nicht stehlen. Also sammeln wir uns geistliche Schätze, da sind wir auf der sicheren Seite. Und er sagt auch hier, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also dann kannst du mal überprüfen, wo ist mein Schatz, was ist es, was ich liebe, was ich festhalte, was ich beschütze, was ich bewahre, da ist auch dein Herz. Und wenn du geistliche Schätze liebst und die Weisungen Gottes, die Schriftstellen, die wichtigen, wenn du die liebst und wenn du die bewahrst in deinem Herzen, wenn du dir das wichtiger ist als alles andere, das ganze Irdische, dann hast du den Schatz am richtigen Fleck. Dann hast du den richtigen Schatz in deinem Herzen. Heißt aber nicht, dass man sich dann nichts anderes mehr gönnen darf oder dass man keine Vorräte oder ein Sparbuch oder irgend sowas haben darf. Das wäre falsch gedacht. Nur das vorrangige Trachten soll das einfach nicht sein. Das vorrangige Trachten sollen die geistlichen Dinge sein, die Dinge Gottes, weil Gott ist der beste Versorger. Dein Sparbuch, das hat es ja schon öfter gegeben, kann plötzlich der Stempel drin sein, entwertet und dann ist es weg. Das, was du im Himmel angesammelt hast, da gibt es kein Entwerten. Das ist ewig. Geistlichen Schätze sind ewig. Dann habe ich vorgelesen, diese Stelle der Witwe aus Zarpath, wo der Ölkrug nicht leer wurde und der Mehltopf nicht leer wurde, wo dann Gott den Propheten Elia da versorgt hat und damit auch die Witwe und ihren Sohn. Das ist ein richtig schönes, tolles Beispiel. Das ganz Tolle ist an der Sache, dass Gott hat Humor. Gott hat den Elia nicht zu einem Reichen geschickt, weil genug da ist und hat gesagt, geh zu dem Reichen, der versorgt dich. Nein, er hat ihn zu einer Witwe geschickt, die selber nur noch eine Mahlzeit für sich und dem Sohn hatte und dann hat er gesagt, dann verhungern wir. Genau zu der hat Gott ihn hingeschickt und hat gesagt, die wird dich versorgen. Und Gott hat sich verherrlicht in diesem Wunder, diesem Vermehrungswunder, in diesem Vervielfältigungswunder, eine großartige Sache. Also wurde dann nicht bloß Elia versorgt, sondern auch die arme Witwe und ihr Sohn. Also so ist unser Gott. Er ist einfach immer noch ein Stück mehr drauf, als wie wir uns das manchmal ausdenken. Gott ist ein guter Gott. Es gibt noch so eine Versorgungsstelle im 2. Könige 4, 38. Das lese ich jetzt auch noch mal vor. Das ist eine ähnliche Begebenheit. Da heißt es hier, Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu seinem Diener, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer aufs Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln. Und er fand ein wildes Rankgewächs und las davon wilde Koloquinten sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf. Sie kannten sie nämlich nicht. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Da sagte er, holt Mehl. Da warf er in den Topf und sagt, schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Also, ist interessant, eine Hungersnot war. Und dummerweise haben die da irgendein Kräuter reingemacht, so Koloquinten, die giftig waren. Und dann war das Letzte, was sie hatten, da auch noch verdorben. Der Tod ist im Topf, haben sie gesagt, Mann Gottes. Und dann konnten sie nicht essen. Und dann hat er gesagt, holt Mehl. Und er warf es in den Topf und schon war es nicht mehr schädlich. Schon war das Gift weg. Gott hat hier wieder ein Wunder gewirkt durch Elia. Geht aber noch weiter die Sache. Ein Mann kam vom Baal Shalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Beutel. Und er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen. Sein Diener aber sagte, wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? Also es war nicht viel, es war wenig für 100 Mann, eigentlich ein Witz. Und er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Es war auch ein Vermehrungswunder, so wie Jesus die paar tausend Leute da mit ein paar Broten und ein paar Fischen gesättigt hat. So hier, auch durch Elia, wurden die 100 Mann satt und es ist was übrig geblieben. Da sehen wir, auf Gott ist Verlass. Gott versorgt die Seinen. Ja, die anderen schaut schlechter aus, aber die Seinen, vor allem die, die geistliche Schätze angesammelt haben, die, die eine Beziehung haben, die werden versorgt. Ja, die Religiösen, die werden ein Problem kriegen. Aber die, die mit ihm zusammen eine Beziehung haben, die werden versorgt werden. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter. Ich habe noch viele biblische Verheißungen zu Gottes Prinzipien der Versorgung. Und die möchte ich jetzt da einfach mal ein bisschen so durchkauen. Also am Anfang müssen wir uns wieder zu Gemüte führen, dass die Verheißungen, die es gibt, 2. Korinther 1,20, so viele Verheißungen Gottes, die es gibt, in ihm, in Jesus ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen. Das müssen wir einfach einmal vorausschicken, weil sonst kannst du sagen, ja, das steht halt da. Aber Verheißungen, da hat Jesus ein Ja und ein Amen gegeben. Und das heißt, ich will diese Verheißungen auch erfüllen. Das bedeutet es. Das steht nicht bloß drin, dass die Bibel voll geworden ist, sondern er will sie erfüllen. Wir sollen sie finden, wir sollen sie glauben und er wird sie erfüllen. Und er macht es zu seiner Ehre und zu unserer Freude. Aber grundsätzlich gehören die Verheißungen all denen, die in Christus Jesus sind. Also sucht diese Verheißungen. Heute mache ich es euch einfach. Ich gebe euch sie vor, aber ihr müsst sie aufnehmen und behalten und festhalten und im Glauben hochhalten, sie zum Leben bringen, damit sie sich erfüllen. Dein Glaube macht das Wort Gottes lebendig und wirksam. Der Buchstabe, der bringt nichts hervor, aber wenn dein Glaube im Herzen darauf reagiert, dann wird das Wort Gottes lebendig und dann wird es auch zur Erfüllung kommen. Und damit machst du, wie es heißt, Psalm 119, 162, können wir uns freuen über sein Wort, wie einer, der große Beute gemacht hat. Also, da fange ich mal an mit Galater 3, 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also, Jesus wurde am Holz zum Fluch. Den Fluch, der uns durch die Sünde erreicht hat, hat er genommen, damit der Segen von Abraham in ihm oder durch ihn zu uns kommen kann. Die Stelle kennen wir ja alle ziemlich gut, glaube ich. Es geht um den Segen Abrahams, der soll zu uns kommen. Es ist Gottes Plan gewesen mit der Erlösung in Jesus. Und da müssen wir wissen, was ist denn nun eigentlich der Segen von Abraham? Weil sonst können wir uns ja da wieder überhaupt kein Bild machen. 1. Mose 15, 1. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Das ist die erste Verheißung, die Abraham gekriegt hat. Damals hat er noch Abram geheißen. Gott ist ihm ein Schild, also Schutz hat er verheißen bekommen. Und er wird einen sehr großen Lohn bekommen. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Genau diesen Segen haben wir in Jesus von ihm geerbt. Also wird auch der Herr deinen Lohn sehr groß machen. 1. Mose 12, 2 sagt Gott zu Abraham, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Gott sagt, ich will dich segnen. Und da wir das geerbt haben, sagt er auch zu dir, ich will dich segnen. Gottes erklärter Wille ist, dich und mich und alle die, die in Christus Jesus sind, zu segnen. Ja, und aus dem Grund, damit wir wieder ein Segen für andere sein können. Ja, da kommen wir wieder auf das zurück, auch von Empfangen und Geben. Wir werden gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Und wer uns segnet, der wird gesegnet. Und wer uns flucht, na, dann wird der Fluch erreichen. So hart das klingt, das ist halt einfach einmal Fakt. Aber Gott hat zu Abraham gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also in Abraham oder jetzt in Christus sollen die Leute gesegnet werden. Das Beispiel ist dann Isaak. Isaak war der Sohn von Abraham, der Erstgeborene. Und an ihm sehen wir, wie dieser Segen auch auszusehen hat. Da heißt es hier, und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Also ist ein ganz großartiges Maß. Und wenn du diese Sachen mal nachliest, in 1. Mose 26, dann heißt es irgendwo, dass er um Abrahams Willen so gesegnet war. Nicht, weil er selber so ein toller Hecht war, sondern weil er der Nachkomme von Abraham war. Und damit gibt er ein ganz tolles Bild ab für den Nachkommen, um den es wirklich geht. Das ist Jesus. Und in Jesus ist uns einfach dieser Segen auch zuteil. Das müssen wir jetzt wissen, dass wir erkennen, wie wertvoll es ist, den Segen Abrahams geerbt zu haben. Jetzt haben wir noch ein paar weitere solche Schriftstellen, die uns Segen verheißen. Zum Beispiel heißt es im Psalm 34, 10, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Ja, vorher heißt es, fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen. Keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Also nicht Angst vor Gott, das wäre die falsche Art von Furcht, sondern die Ehrfurcht vor Gott. Angst haben höchstens die Sünder vor Gott, weil die Sünder haben Angst vor der Strafe wegen ihrer Sünde. Aber wir als Gerechtfertigte brauchen nicht mehr Angst haben, weil die Strafe lag auf Jesus. Wir haben Ehrfurcht vor Gott, wir achten und ehren ihn. Und da ist die Verheißung, dass wir keinen Mangel haben werden. Dann geht es weiter, Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Ich habe in Klammern hier geschrieben, ist dazu nicht notwendig. Das klingt mir plausibler. Der Segen des Herrn macht reich und dein eigenes Abmühen ist da nicht notwendig, weil der Segen des Herrn kommt. Also unter reich. Nicht falsch verstehen, ich meine hier nicht, dass immer gleich jeder dann Millionär und so weiter sein muss, weil der Segen ist vielfältig. In allem Genüge ist es eigentlich der richtigere Ausdruck, wie der Paulus das auch mal schreibt, dass wir alle Zeit in allem Genüge haben sollen. Und wir dürfen auch Überfluss haben, ist auch nicht verkehrt, je nachdem, wie die Leute das verkraften können, weil es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die würden zu viel Geld nicht verkraften. Die würden ja einmal High Life machen und den Herrn einen guten Mann sein lassen. Und das wäre dann eigentlich nicht der Segen, sondern das würde zu einem Fluch werden. Aber alle Zeit in allem Genüge und Frieden im Haus, Und Frieden in deinem ganzen Umfeld, das ist schon mal ein ganz super Segen. Wenn du gesund bist, heißt, wie man so schön sagt, Hauptsache gesund. Ja, das ist ein großer Segen. Das merkst du dann, wenn du krank bist, dass dir auch die Gesundheit fehlt. Okay, dann geht's weiter. Psalm 112, 2 und 3. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Vermögen und Reichtum wird in seinem Hause sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Ja, da sage ich jetzt gar nicht so viel dazu. Das spricht für sich. Oder auch Psalm 72, 7. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Also wir sind die Gerechten, weil wir die Gerechtigkeit von Jesus haben. So werden wir blühen. Also das heißt nicht, dass auf unserem Kopf jetzt eine Blüte emporsprießt. Nein, wir werden blühen, es wird uns gut gehen, wir werden erfolgreich sein, wir werden Freude haben, Fülle von Heil wird sein, Segen wird sein, weil die Gerechtigkeit es einfach hervorbringt. Und umso mehr diese Gerechtigkeit in dir sich verankert und offenbar wird, umso mehr wird diese Frucht der Gerechtigkeit auch hervorkommen. Dann geht es nochmal weiter im Psalm 72, der Vers 16. Überfluss an Getreide soll im Land sein. Auf dem Gipfel der Berge soll es wogen. Das ist auch eine tolle Verheißung. Getreide musst du dann immer bildlich sehen. Wenn du nicht jetzt gerade Getreidebauer bist, dann hast du halt einfach gute Arbeit und verdienst dein Geld und du kannst dir das Brot kaufen und die Wurst kaufen und das alles, was du brauchst, einfach kaufen, dann ist es so dieser Segen. Und du kannst es sogar im Überfluss tun, weil hier steht, Überfluss an Getreide soll im Lande sein, soll in deinem Hause sein. Es ist Gottes Wille. Gottes Wille ist grundsätzlich, dass die Kinder Gottes gesegnet sind. Das sehen wir auch schon, wie er die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Das hat der Psalmist im Psalm 105, 37 mal aufgegriffen und hat geschrieben, dann führte er sie heraus mit Silber und Gold und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen. Also die Ägypter haben doch da ihr ganzes Silber und Gold zusammenbackelt und haben es die Israeliten mitgegeben und gesagt, nehmt es und schaut, dass es weiterkommt. Die waren also bedient mit den Plagen, haben ihr Gold und Silber denen mitgegeben. Hinterher haben sie es ja wieder bereut und wollten sie es wieder zurückhaben. Aber Gott hat es unterbunden und Gott hat dafür gesorgt, dass seine Leute den Lohn bekommen haben für die ganze Sklavenarbeit, die sie da in Ägypten gemacht haben. Und dann heißt es, und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen, also kein Schwächlicher, kein Kranker, kein Gebrechlicher. Und auch die Schuhe und die Kleider sind in dieser Zeit nicht kaputt gegangen. So hat Gott sein Volk gesegnet beim Auszug aus Ägypten. Okay, Gott ist auch interessiert an dem, was du willst, ja? Die meisten meinen, ja, der Wille des Herrn wird schon irgendwie so geschehen. Aber du kannst auch einen Wunsch haben und du kannst auch einen Wunsch bei Gott vorbringen. Sprüche 10, 24 sagt uns zum Beispiel, der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Ja, der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass du ein Gerechter bist. Ja, und das auch glaubst, weil es so viele Christen gibt, die glauben immer noch, sie seien Sünder. Weil sie auf ihre Werke schauen und nicht auf das, was Jesus getan hat. Aber der Wunsch des Gerechten wird gewährt. Sicherlich hat Gott da immer noch ein Vetorecht, er wird nicht jeden Blödsinn dir geben. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass du auch einen Wunsch haben darfst. Psalm 21, 3 sagt so etwas Ähnliches. Das heißt hier, den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt und das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert. Also Gott will, dass du ihm deine Wünsche und deine Anliegen einfach auch sagst und ihm bittest und ihm vertraust, dass er gut ist zu dir. So, jetzt wird es erst einmal richtig interessant. Jetzt kommen die Heavy-Verheißungen. Sprüche 13, 22. Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Das ist einmal ein geiler Vers. Der Gute, der kann seine Kinder und seine Enkelkinder etwas vererben, da kriegt es nicht ein anderer. Aber das Sündersvermögen, das kriegt der Gerechte. Das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Hey, aber das müssen wir erst einmal im Glauben nehmen und festhalten, weil sonst sind es nur Buchstaben. Wenn du aber das im Glauben nimmst und bei Gott vorträgst und in die geistliche Welt hineinsprichst, was da steht, dann wird der Herr seine Engel aussenden und sein Wort aussenden und dieses Wort hier zur Erfüllung bringen. Manchmal können wir es uns ja gar nicht vorstellen, wie soll das denn gehen? Aber bei Gott sind alle Dinge möglich, das ist einfach einmal klar. Und jetzt passt der Prediger 2,26 da ganz gut dazu. Da heißt es hier, denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Sünder aber, und jetzt kommt's, dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Also für einen Sünder sieht es nicht gut aus, ne? Zuerst muss er schon dem Gerechten abgeben und jetzt heißt es hier, er muss einsammeln und aufhäufen und dann muss es dem abgeben, der vor Gott wohlgefällig ist, der den Gott segnen will, den Gerechten, der gut ausgesät hat, der kriegt die Ernte und der Sünder muss es ihm abdrücken. Das ist das, was Gott sagt. Ja, ein Sünder wird seine Sünde verfolgen, das ist einfach so. Die Sünde hat den Fluch gebracht. Die Sünde, die hat keinen Segen hinterher. Wenn es auch manchmal so aussieht, dass den Sündern besser geht wie den Gerechten, aber dann ist es eine Lüge. Und deshalb müssen wir diese Verse dann auch nehmen und aussprechen im Glauben und sie werden zur Erfüllung kommen. Dann wird plötzlich des Sünders Vermögen dir gegeben werden. Der muss es irgendwie dir abgeben. Wie es geht, weiß ich nicht. Jetzt kommt noch der nächste Vers dazu. Jesaja 43, 4. Setzt jetzt dem ganzen Ding da noch ein Krönchen auf. Er sagt hier zu seinem Volk, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Also wenn es einmal hart auf hart kommt und der Herr da Entscheidungen treffen muss, wen segne ich jetzt und wen nicht, dann sehen wir hier, dass er andere Leute oder ganze Völker dahin gibt an deiner Stelle. Also das ist heftig. Er gibt Menschen dahin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Weil Gott ist für dich. Gott ist für die Seinen. Für die, die in einem Bund mit ihm stehen. Die Sünder sind nicht im Bund mit ihm. Die Sünder sind einfach ja, Sünder. Stehen unter den Folgen der Sünde. Aber wir, die Glaubenden, sind eben Gerechte. Und darum ist es einfach das A und O der ganzen Sache. Du musst die Stellung der Gerechtigkeit total offenbart haben, nicht bloß gehört haben, sondern offenbart haben in deinem Herzen, wissen, wer du in Christus Jesus bist und dass die ganzen Verheißungen, die hier dort zu finden sind, für dich gültig sind und der Herr ist gut und gnädig. Sprüche 13,21 heißt hier, Unheil verfolgt die Sünder. Da haben wir wieder einen Sünder sein Problem. Dann verfolgt Unheil. Aber, jetzt kommt Aber. Dieses Aber ist gut. Ich habe oft gesagt, Aber ist nicht gut. Aber im Hinblick auf die Verheißungen, ob sie überhaupt wahr sind, ist schlecht. Ja. Aber hier, aber Glück belohnt die Gerechten. Das ist eine tolle Verheißung. Glück belohnt die Gerechten. Du wirst Glück haben in deinem Leben. Und ganz ehrlich gesagt, man braucht Glück. Es geht oft eng her. Und wenn man hinterher sagt, habe ich aber wieder Glück gehabt. Und das ist Gott. Er belohnt die Gerechten, weil sie Glück haben. Die treten nicht in jedes Fettnäpfchen. Die treten nicht in jede Falle, die der Feind aufsteht. Die Gerechten werden Glück haben. Das ist der Lohn des Herrn. Ja, und vielleicht kann auch dieses Glück mal dein Lottozettel erreichen. Da brauchst du auch Glück, wenn du Finanzen brauchst. Glück soll dich belohnen, sagt Gott. Und diese Verheißung gehört dir und mir in Christus Jesus. Ja, das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten, haben wir vorhin gehört. Und das ist auch Glück, oder? Das ist einfach eine tolle Sache. Und jetzt nochmal zum Thema Glück im Bereich Lotterie. Da gibt es auch einen Vers in der Bibel. Die Bibel ist großartig. Sprüche 16,33, da heißt es hier, im Gewandbausch schüttelt man das los. Aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Ja, die machen jetzt nicht mehr einen Gewandbausch, die haben einen Computer oder so eine Maschine, wo da die Zahlen rauskugeln. Das ist der moderne Gewandbausch. Aber wichtig ist hier, das heißt, die Entscheidung kommt vom Herrn. Und wenn du betest, dass der Herr dich mit Glück belohnt, dann kann der Herr die Entscheidung so beeinflussen, dass eben einfach dein Tippschein dann den Zuschlag bekommt. Und so ist Gott. Also nimm diese Verheißungen im Glauben, weil sonst bleiben sie immer bloß Buchstaben. Mach diese Verheißungen lebendig durch dein Glauben. Ja, da geht's weiter. Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat, aber das Einkommen des Gottlosen ist Zerrüttung. Also du wirst reichlich Vorrat haben, weil du ein Gerechter bist. Dein Haus ist das Haus eines Gerechten. Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Sprüche 3, 33. Die Wohnung der Gerechten segnet er. Das ist eine ganz tolle Verheißung. Also der Fluch, der trifft nicht dich, sondern das Haus des Gottlosen, des Sünders. Und bei dir kommt der Segen. Gut, jetzt schwenken wir mal ein bisschen in eine andere Richtung. Sprüche 12, 26, hier sagt die Schrift, der Gerechte erspäht seine Weide, aber der Weg der Gottlosen führt sie in die Irre. Also ein Gerechter wird sehen, wo er was machen kann, wo es einen Sinn macht, wo seine Arbeit ist, wo er Gewinn machen kann, wo seine Arbeit nicht umsonst ist. Der Gerechte erspäht es, er schaut aus und er sieht einfach, was Sache ist. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das wir letztes Mal schon kurz angesprochen haben, wo der Paulus im 2. Thessalonicher 3, 10 bis 12 schreibt, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das ist ein hartes Wort. Nicht essen ist richtig hart. Aber es heißt unterm Strich, jeder soll arbeiten und nicht faul sein. Dann schreibt hier weiter, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Ich weiß nicht, was die da getrieben haben. Es war halt nichts, was der Gemeinschaft nützlich war. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. In neuerlicher Zeit könnte man sagen, die sitzen bloß vorm Computer und machen irgendwelche Spiele. Dann ist das unnützes Zeug, dann sie arbeiten nicht. Ich sage jetzt nicht, wenn jemand eh arbeitet, dass er in seiner Freizeit nicht einmal ein Computerspiel machen darf, ist ja okay. Aber wenn jemand nicht arbeitet und nur irgendeinen Blödsinn macht, dann ist es nicht okay, dann soll er auch nicht essen. Dann soll er hungern, dass er sich aufmacht und dann was arbeitet. Jetzt kommen wir weiter zu dem Thema, Sprüche 20,4. Im Winter pflügt der Faule nicht. Sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Na, da brauchen wir jetzt nichts dazu sagen, oder? Sprüche 22,13. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen. Mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Das ist der, der sich immer Ausrede findet, warum dass er jetzt nichts tun soll. Der Sprüche 26,14. Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule auf seinem Bett. Der Faule kommt nicht aus dem Bett. Der dreht sich noch mit dreimal um und bringt nichts zusammen. Sprüche 26,15. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, ist es ihm zu beschwerlich, sie an seinen Mund zurückzubringen. Also der muss ja sehr faul sein. Gell? Meistens sind die Faulen die, die dann die Hand ganz schnell zu dem Mund zurückbringen, weil sie meistens noch recht viel fressen. Also, aber es ist halt eine Bildersprache. Der Faule, er soll einfach was tun. Dann geht's weiter. Am Acker eines Faulen kam ich vorüber und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen, seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es, ich nahm es mir zu Herzen, ich sah es und nahm mir daraus eine Lehre. Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Sprüche 24, 30 bis 34 war das. Also, man kann auch was lernen davon, sagt er hier. Aber die Armut kommt wie ein Landstreicher und der Mangel wie ein unverschämter Mann, wenn jemand einfach zu faul ist, etwas zu tun. Und dann noch zum Abschluss, Sprüche 6 und 9. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Also die Ameisen sind ja bekannt, dass sie sehr fleißig sind und emsig sind. Ich habe das momentan tagtäglich vor Augen, weil die laufen bei uns im Wintergarten. Aus einer Ritze kommen die raus, zu dem Baum hin, da gibt es scheinbar gutes Futter. Und da laufen die Tag ein, Tag aus. Und da muss ich die immer wieder einfangen mit dem Staubsauger, weil ich brauche die nicht da im Wintergarten. Aber wir wollen sie als Beispiel nehmen. Sie sind fleißig. Jetzt aber auch das Gegenteil ist nicht gut. Wenn ein Mensch Workaholic ist, dann funktioniert es auch nicht. Wenn er nur noch die Arbeit und nur noch schuften und werkeln, ist auch nicht das, was Gott will. Er will auch, dass er sich für sich selber Zeit nimmt und für seine Familie und natürlich auch für den Herrn selber auch Zeit im Gebet und in der Anbetung. Da muss man das die Waage halten. Es gibt auch Leute, die sind faul und verschieben dann Religiöses vor und ich muss ja noch beten und ich muss ja noch hier und da und muss ja noch Bibel lesen und ich muss ja noch. In Wirklichkeit wollen sie sich bloß vor der Arbeit drücken, das ist auch nicht in Ordnung. Aber eben nur arbeiten und schuften und werkeln ist auch nicht gut. Da gibt es einen schönen Vers aus dem Psalm 127, Vers 2. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal isst. So viel gibt es seinem Geliebten im Schlaf. Also der Herr gibt seinem Geliebten sogar im Schlaf, heißt es. Das Brot der Mühsal soll man nicht essen, aber fleißig soll man natürlich schon sein. Also man muss jeder, das muss jeder für sich die Waage finden. Das ist das A und O. Weisheit ist immer ein gutes Gebet. Was haben wir dann noch zur Versorgung? Ja, Jesaja 28, 26 heißt es, so unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren. Er belehrte ihn. Also Gott gibt Menschen Ideen, richtige Verfahren, wie man bestimmte Sache am besten machen kann, dass sie gelingt, dass es funktioniert, dass eine Frucht hervorkommt. Also wenn du irgendwo ein Problem hast, dann darfst du deinen Papa bitten, dass er dir Weisheit gibt zum richtigen Verfahren, dass er dich belehrt, wie du das am besten machst. Und dann wird es auch gelingen. Gut, und dann ist es noch so, wenn du dann in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, dann liegst du falsch. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, schreibt hier der Mose, 5. Mose 8, 17 und 18. Also die Gefahr ist da, wenn Menschen gesegnet werden und sie haben ein gutes Vermögen angeschafft, weil der Herr sie gesegnet hat, dass sie plötzlich denken, ja, ich war ja so fleißig und ich war ja so gut und ich habe ja, ach, was weiß ich, was alles getan und klopft sich selber auf die Schulter, weil er so ein toller Hecht ist und ist stolz auf seinen Reichtum, auf sein Vermögen, dann liegt er falsch, das soll er nicht tun, sondern er soll an seinen Herrn, an seinen Gott denken, denn er ist es gewesen, der ihm erstens Kraft, Weisheit und alles Glück gegeben hat, dass er dieses Vermögen auch schaffen konnte, dann ist es richtig. Der Herr hat seinen Bund aufrecht gehalten. Und es war niemals dein super Tun und deine Leistung. Okay, was haben wir noch? Sprüche 3, 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Also ehre den Herrn mit deinem Besitz. Du kannst Dinge besitzen, die den Herrn nicht die Ehre geben. Ja, wenn du zum Beispiel ein Götzenbild an deiner Wand hängen hast, oder ist ja jetzt einmal egal, muss ja jeder selber sein Zeug überprüfen, dann ist das nicht unbedingt Ehre für den Herrn, dann haut es Klump raus, ganz ehrlich gesagt. Also dein Besitz soll zur Ehre des Herrn sein. Und hier kommen die Erstlinge all deines Ertrages, das ist alttestamentlich. Hier geht es noch im Bereich des Zehnten zu. Das möchte ich jetzt hier nicht mehr lehren, aber es geht grundsätzlich um dieses Geben. Ja, die Erstlinge oder das Gute von deinem Ertrag, von deinem Verdienst, sollst du einfach auch dem Herrn damit die Ehre geben. Und die Verheißung, die darauf folgt, ist, dass sich deine Speicher mit Vorrat füllen und von Most fließen über deine Keltern. Also du wirst deine Speiskammer voll haben, dein Kühlschrank wird nicht leer werden, deine Geldbörse auch nicht, dass du was kaufen kannst, dein Supermarkt, wo du dann einkaufen gehst, wird das haben, was du brauchst. Das sind die Verheißungen, die gegeben sind, wenn wir den Herrn mit unserem Besitz ehren. Und es gibt 5. Mose, Kapitel 28, ab Vers 1, das wird allgemein als der Segen Abrahams so betitelt in christlichen Kreisen, obwohl es jetzt nicht so dort steht. Also dort steht eigentlich, der Segen kommt, wenn du das Gesetz hältst. Aber der Paulus sagt, dass es jetzt nicht mehr nach dem Gesetz geht, bezieht sich aber eben auf diese Schriftstellen, sondern dass es nach dem Glauben geht. Und darum können wir diese Segnungen in 5. Mose 28 für uns als Verheißung nehmen. Und die in demselben Kapitel später, die Flüche, die da kommen, da sehen wir, von was wir befreit sind. Also die lese ich gar nicht gern, weil die Flüche, wenn du die reinziehst, das ist eine ganz ungute Sache. Aber den Segen müssen wir uns anschauen. Und da sind ein paar interessante Verse dabei. 5. Mose 28,8. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also, der Herr wird den Segen befehlen in deine Speicher. Und zu allem Geschäft deiner Hand wird er dich segnen. Und Vers 11. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes, zum Wohlergehen in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst vielen ausleihen, selbst aber wirst du dir nichts leihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer nur aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Also das sind Worte, da brauchen wir nicht viel dazu sagen. Merkt es euch, lest es euch selber durch. Auf jeden Fall soll man hier der Kopf sein und nicht der Arsch sozusagen. Also hier heißt Haupt und nicht Schwanz. Der soll oben auf sein und nicht der letzte Heini, der auf der Welt rumläuft. Zum Abschluss, den bekannten Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern und so weiter. Das sind Verheißungen, die sind immer gut, weil der Herr ist tatsächlich dein Hirte. Jesus ist der gute Hirte. Und wenn er der Hirte ist und du dem Hirten auch folgst natürlich, dann wird dir nichts mangeln. Dann wird er dich auf grüne Auen führen, zu stillen Wassern, da wo es zum Fressen und zu Trinken gibt. Es ist der Herr, unser Versorger. Und das ist großartig. Der Herr ist ein großartiger Gott, ein lebender Gott, ein Erlöser. Er hat uns losgekauft, er hat uns frei gemacht. Und deshalb, damit wir aus dem Fluch der Sünde befreit sind, damit wir seinen Segen empfangen können, damit wir in seinem Segen genießen können, was er uns geschenkt hat in Christus. Von Abraham her, was wir geerbt haben, die ganzen Verheißungen in ihm sind ein Ja und ein Amen geschehen. Und ich finde es einfach großartig. Und jetzt nimm diese Verheißungen und sei nicht gleich entmutigt und enttäuscht, wenn es nicht übermorgen schon so ist. Es hängt ein ganzes Stück Weg daran, im Glauben diese Dinge festzuhalten, im Glauben sie durchzuziehen, geistliche Widerstände damit zu überwinden, weil du wirst an Widerstände kommen. Feindliche Mächte werden versuchen, dir das auszureden, werden Dinge in dein Leben bringen, die ganz anders ausschauen. Und dann kommt es darauf an, bleibst du dabei bei der Verheißung oder lässt du dich wieder auf die Ebene dessen ziehen, was vor Augen ist und was nicht gut ausschaut. Dann kommt es halt einfach nicht zustande. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Da können wir nicht einen Umweg bauen. Das ist einfach so. Aber darum sind wir ja in dem Hauskreis, damit wir immer wieder diese Dinge hören, ermutigt werden, dranbleiben, wieder aufstehen, wenn jemand gestolpert ist, Krönchen richten und wieder vorwärts. Wir schauen nicht auf die negativen Dinge, die passieren, sondern wir schauen auf das, was der Herr gesagt hat und was geschrieben steht und halten die Fahne hoch, die Fahne von Gottes Wort. Und das Wort Gottes wird erstens ermutigend sein, deine Seele wieder aufbauen, und das Wort Gottes wird auch in der geistlichen Welt um dich herum siegreich sein. Finstere Mächte, die dir widerstanden haben, werden aus dem Weg gehen müssen, werden zerschlagen werden, und der Segen wird unweigerlich in dein Leben hineinfließen. Manchmal muss man tatsächlich an mehreren Fronten kämpfen. Ich weiß, es ist leider so und es ist nicht angenehm, aber es kommen auch wieder Zeiten des Durchbruchs. Es kommen wieder Zeiten der Ernte, das ist auch richtig, und die werden auch immer wieder kommen. Bleiben wir dabei, und wenn einmal ein Tag dabei ist, wo du meinst, oh je, jetzt habe ich ja wieder total gezweifelt, jetzt ist wieder alles im Eimer. Nein, nichts ist im Eimer, dann schwenken wir wieder um, wir gehen den Weg weiter, wir ermutigen uns selber wieder durch das Wort Gottes, und der Tag kommt, wo der Durchbruch kommt und der Segen kommt, und die Fülle Christi ist sich in unserem Leben manifestiert, weil Gott über seinem Wort wacht. Und wir haben ja vorhin gelesen, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Und wenn du auf das Wort Gottes sähst, die Verheißungen, willst du auch Gutes ernten und Gutes empfangen vom Herrn. Weil er ist ein Gott des Glaubens und der Glaubende wird gesegnet, der Glaubende ist gerechtfertigt. Wie ich nochmal gesagt, diese Rechtfertigung ist das A und O. Wenn dir das offenbar ist, bist du frei von der Sünde, bist du frei von dessen Fluch, bist du nicht mehr in der Stellung eines Sünders, sondern in der Stellung eines Gerechten. In der Position, in der Jesus war, also getauscht worden, er wurde zur Sünde und du wurdest zur Gerechtigkeit. Und da ist das Fundament gelegt für alle anderen Segnungen. Okay, da bin ich jetzt fertig. Die Zeit ist eh schon wieder fortgeschritten. Dann machen wir dann einen Lobpreis. Unsere Richtschnur ist eine neue Schöpfung. Und eine neue Schöpfung wird man durch die neue Geburt. Halleluja. Danke, Jesus. Wahrlich, 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 du musst von neuem geboren sein. In dir ist Fülle, in dir ist Überfluss. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Und wir preisen dich, Herr. Wir glauben deinem Wort. Und wir setzen all diese Worte jetzt frei, Jesus. Wir setzen all diese Worte frei zum Glauben in unseren Herzen. Wir setzen die Worte im Herzen frei und wir setzen sie frei in der geistlichen Welt. Also, damit sie zur Erfüllung kommen. Damit jeder Mangel aufgefüllt wird nach deinem Reichtum und Herrlichkeit. Du bist der Versorger. Jeglicher Mangel wird aufgefüllt nach deinem Reichtum und Herrlichkeit. In allen Bereichen. In allen Bereichen. Mangel aufgefüllt und Segen ausgegossen im Überfluss. Das ist dein Wort, Herr. Segen im Überfluss. Wir ehren dich, Herr, mit all unserem Besitz. Wir geben dir die Ehre damit, Herr. So füllst du, Herr, allen Mangel auf. In alle Zeit, in allem Genüge, setzt den Segen Abrahams frei, den wir geerbt haben. Ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein, spricht der Herr. Ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Danke, Herr. Preis und Ehre sei dir. Danke, Jesus. Und ein Amen.